HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
In Northern Ireland we will guarantee.
Wir garantieren, dass es eine harte Grenze in Nordirland nicht geben wird.
Wir haben eine Verantwortung, den Friedensprozess und die Errungenschaften des Karfreitagsabkommens zu bewahren, und zwar in jedem einzelnen Punkt.
Der Brexit ist katastrophal für die Menschen in ganz Irland. Es gibt aber eine Lösung, ein Sonderstatus für Nordirland innerhalb der Europäischen Union. Das ist machbar.
Wir reden jetzt, ob nicht Nordirland der erste Opfer von Brexit sein könnte.
Für uns ist der Brexit ein Anschlag auf den Frieden. Er macht die Zusammenarbeit mit den Protestanten schwieriger. Bei uns sind viele wütend und wir werden uns nicht einfach alles gefallen lassen.
Wut über eine solche Grenze bricht sich in Gewaltbahn. Leute werden sagen, dieser Friedensprozess, das Karfreitagsabkommen, reine Zeitverschwendung, das ist die Gefahr. Alles fängt von vorne an.
Es sind noch genau 65 Tage. Dann scheidet Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Also höchstwahrscheinlich. Unter welchen Bedingungen das alles passieren soll, ist immer noch vollkommen unklar. Und mitten in dieser Ungewissheit platzt jetzt auch noch eine Autobombe im nordirischen Londonderry. Niemand wurde verletzt, weil die Täter so freundlich waren, vor ihrer eigenen Bombe zu warnen. Doch es werden übelste Erinnerungen wach an den Nordirland-Konflikt, der 30 Jahre schwelte und etwa 3.500 Menschen Leben kostete. Ausgerechnet dort, wo seit 20 Jahren endlich Frieden ist, ausgerechnet dort könnte schon bald eine EU-Außengrenze entstehen und damit zwangsläufig alte Wunden wieder aufreißen. Die Autobombe von Londonderry zeigt das deutlich, deshalb müssen wir das heikelste Kapitel des Brexit dringend mal genauer ansehen. London versus Derry, die Grenze des Brexit, heißt unsere Sendung heute. Denn für die Iren heißt der Ort Derry, für die Nordiren Londonderry, so ist der offizielle Name der zweitgrößten Stadt Nordirlands. Ein Brexit ohne eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland wäre die Quadratur des Kreises. Eigentlich ist das ein Widerspruch in sich. Aber genau das hat die britische Regierung ja versprochen, eine offene Grenze. Nur wie das gehen soll, hat man den Menschen bis heute niemand erklärt. Durch die Autobombe von Londonderry wird das nun wieder deutlich.
Die Polizei in Londonderry hatte kurz vorher einen Anruf erhalten, in dem die Explosion angekündigt wurde. Sie hatte bereits damit begonnen, die Gegend um das Gerichtsgebäude im Zentrum der zweitgrößten Stadt Nordirlands abzuriegeln und die umstehenden Häuser, darunter ein Hotel, zu evakuieren. Niemand wurde verletzt. Die Bombe war in einem Auto versteckt, das vollständig zerstört wurde. Das Auto, ein Lieferwagen eines Pizzadienstes, war kurz zuvor entwendet worden. Die Polizei nahm anschließend 5 Verdächtige fest, 4 davon sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Umstände weisen auf Täter aus dem Kreis der New IRA hin, der neuen IRA, einer Nachfolgeorganisation der früheren irisch-republikanischen Armee. Professorin Marissa McGlinchey, Nordirland-Expertin der Universität Coventry, sagt über die New IRA.
Die New IRA bildete sich 2012 als Zusammenschluss mehrerer republikanischer Splittergruppen. Es ist schwer zu sagen, wie viele Mitglieder der New IRA angehören, aber bei einem ersten Treffen sollen 200 bis 300 Personen anwesend gewesen sein.
Die ursprüngliche irisch-republikanische Armee war 1919 gegründet worden und hatte sich den Kampf gegen die britische Herrschaft auf die Fahnen geschrieben. 1969 spaltete sich die IRA in die politische Partei Sinn Féin und die paramilitärische provisorische IRA, die mit Gewalt vor allem gegen die Polizei und die britische Armee in Nordirland vorging. 3.500 Menschen kamen auf beiden Seiten während des Bürgerkriegs in Nordirland ums Leben. Er endete 1998 mit dem sogenannten Karfreitagsabkommen, das auch die IRA akzeptierte. Splittergruppen führen den Kampf allerdings weiter, heute unter dem Namen New IRA. Verglichen mit früheren Jahrzehnten sei ihr Gewaltpotenzial gering, sagt Professorin McClinchy. Es seien gelegentliche Taten und es gebe keinen Grund, von einer Eskalation des Kampfes auszugehen.
We can see sustained activity, but it is occasional rather than high level, and there's no evidence to suggest that there's any escalation of a campaign.
Und dennoch, einen Autobombenanschlag habe es schon längere Zeit nicht mehr gegeben, sagt Mark Hamilton, Vizechef der nordirischen Polizei.
Wenn Sie die Nachrichten verfolgen, dann hören Sie relativ häufig von Schießereien, bei denen Kriminelle andere Bürger verletzt oder entführt haben, um sie davon abzuhalten, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Aber es hat auch andere Anschläge gegeben, 2009 zum Beispiel, als Soldaten in einer Schießerei getötet wurden.
Ob der neue Anschlag auch etwas mit dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU zu tun hat, ist unklar. Klar sei aber, dass der Brexit den Nordirland-Konflikt wieder anheizen könnte, sagt Professorin McClinchy.
Der Brexit wird von republikanischen Dissidenten als neue Chance gesehen, als beste Gelegenheit seit 1916, die Wiedervereinigung der Insel wieder in den Mittelpunkt zu rücken und ihren Kampf wieder auszuweiten.
Auch Sinn Féin, die politische Partei der Republikaner, tritt weiter für die Wiedervereinigung und das Ende der britischen Herrschaft über Nordirland ein. Mit friedlichen Mitteln, mit einem Referendum auf der gesamten Insel, so wie es das Karfreitagsabkommen vorsieht. Gewalt, auch den Anschlag vom Wochenende, lehnt die Sinn Féin-Vorsitzende Mary Lou MacDonald ab.
There is no justification. Whatsoever, nothing to be achieved.
Für die Tat gibt es keinerlei Rechtfertigung. Sie bringt nichts außer Angst und Schrecken für die Bürger.
Upset and anxiety to the people of Derry.
Jens-Peter Marquardt über die Autobombe von Londonderry. Welche politischen Folgen wird dieser Anschlag haben? Professor Duncan Morrow ist Politikwissenschaftler an der Ulster University Belfast. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Erinnerungen hat dieser Anschlag bei Ihnen geweckt?
Ja, als ich als Kind aufgewachsen bin, gab es eigentlich jeden Tag Gewalt und so jedes Mal, wenn es wieder eine Bombe oder irgendeinen Anschlag gibt, kommt die Generation, von der ich komme, wieder in dieser Zeit. Ich würde sagen, für meine Kinder, die eigentlich die Friedenszeiten erlebt haben, ist es was anderes. Auch für sie ist es irgendwie was Neues, ist was Historisches und vielleicht für die ältere Nation ist es leichter, das irgendwie zu verstehen, als für die Jüngeren.
Was haben Sie Ihren Kindern gesagt? Haben die jetzt Angst? Ich meine, es ist ja nichts passiert, weil gewarnt wurde, aber dennoch.
Ja, Angst nicht gerade. In Nordirland bleibt es noch ruhig. Es gibt so eine gewisse Normalität leider um Gewalt. Aber ich würde sagen, sie fragen sich, ob das die Welt, wo sie jetzt gelebt haben, seit dem Karfreitagsabkommen 1998, irgendwie zu verschwinden bedroht. Das ist das Problem.
Und was haben Sie dann geantwortet? Ja, es droht zu verschwinden oder konnten Sie beruhigen?
Ja, bis jetzt will sich keiner das irgendwie erhetzen, glaube ich. Ich glaube, wir sind in einem Kontext, wo keiner weiß, was rauskommt. Und ich würde sagen, der Brexit-Kontext ist deswegen sehr angespannt. Niemand weiß, was jetzt mit der Grenze passieren wird. Und das Ergebnis ist eher Spaltung und eine gewisse Nervosität. Es wird jetzt nur 65 Tagen bis zum Schluss. Und ja, wir wissen noch nicht, was passieren wird. Also in diesem Moment ist eine Explosion so in einer gespannten Lage sozusagen.
Schauen wir uns nochmal die Täter an, diese Gruppe Neue IRA. Die alte IRA in Anführungsstrichen, die wollte ja die Vereinigung. Was sind denn die Ziele der neuen IRA? Ähnliches oder was anderes?
Ja, die neue IRA ist, so wie schon gesagt, eine kleine Splittergruppe eigentlich von Menschen, die einst wahrscheinlich die IRA angehörten oder in Kreisen der IRA daraus kommen. Und es gab immer diejenigen in dieser sogenannten republikanischen Bewegung, die den Friedensprozess ablehnten und die Waffenruhe ablehnten. Und sie suchen nach Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, um den Fortschritt zu stören oder Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Seit 1998 engagiert sich die alten IRA weitgehend für den politischen Prozess. Die politische Partei, die am meisten mit der alten IRA verbunden ist, Sinn Féin, war erfolgreich bei Wahlen und ist seit 2007 für die Regierung von Nordirland von zentraler Bedeutung an für sich und ist auch im Süden Irland vertreten. Also es ist eine politische Bewegung vor allem jetzt.
Bei den Brexit-Votungen war ja damals die Mehrheit der Nordiren gegen den Brexit. Wie ist es heute eigentlich?
Ja, das ist immer noch der Fall. Fast 60% war eigentlich gegen den Brexit und ist immer noch, die Mehrheit ist immer noch gegen jede harte Grenze. Aber der Paradox ist, dass die größte politische Partei, also es ist nicht die Mehrheit von der Bevölkerung, die DUP heißt es, ist für Brexit und spielt jetzt eine große Rolle in Westminster mit den Konservativen. Also es ist irgendwie eine komische Situation, wo die Mehrheit gegen Brexit ist, aber die größte Partei eigentlich für eine harte Brexit eigentlich sich einsetzt.
Ja, und gibt es da keine Reaktion dann in Nordirland? Wird die DUP nicht unter Druck gesetzt zu Hause nach dem Motto, ihr setzt euch für etwas ein, was wir gar nicht wollen?
Ja, sie kommen unter Druck, aber Nordirland ist eine sogenannte tief gespaltene Gesellschaft. Das heißt, dass die Leute sehen die Politik eher als eine Identitätssache und die Mehrheit wandern nicht von einer Partei zur anderen. Also in ihrem sozusagen harten Kreis ist der Brexit sozusagen populär für die DUP, nur im Großen und Ganzen weiß man, ob das nicht Folgen haben wird für die Spaltung insgesamt von Nordirland.
Das war der Politikwissenschaftler Duncan Morrow an der Ulster University Belfast. Vielen Dank. Und wir wollen uns daran erinnern, wie das damals war an der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Der irische Schriftsteller Joseph O'Connor hat dies in seinem Buch, in seinem Roman Inish Owen Blues beschrieben.
Wie weit noch bis Inish Owen? Fragte sie. In 5 Minuten überqueren wir die Grenze, dann geht's rauf durch Enniskillen, Omagh und Derry. Und hinter Derry fängt Inish Owen an. Er sah auf die Uhr. In 1,5 Stunden sind wir dort. Spätestens 9. Na gut, sagte sie. Fahren wir weiter. In Redcastle kenne ich ein Hotel, so eine Art Familienpension. Da gibt's ein tolles Frühstück. Ich dachte, wir könnten da für die Nacht absteigen. Hört sich gut an. Belturbet wirkte nicht geheuer und fast wie eine Geisterstadt. Sie ließen den Ort schnell hinter sich. Bald tauchten Schilder am Straßenrand auf. Büro de Change. 100 Meter, Pfund Sterling werden hier angenommen, zu guten nordirischen Preisen. Auf einer Sperrholzdarstellung eines Maschinengewehrs, die hoch oben an einem Laternenpfahl angebracht war, stand Brits, go home. Was ich dich die ganze Zeit schon fragen wollte, begann Aitken, warst du schon mal im Norden mit deiner Gruppe? Nur einmal in Belfast nach den Hungerstreiks. Ich hatte zu Hause für die Familien der Gefangenen Spenden gesammelt. Aha, er lachte. Na schön. Findest du das witzig? Nein, nein. Warum lachst du dann? Was ist so witzig? Jetzt fahr mir nicht direkt an die Kehle, sagte er sanft. Ich hatte keine Ahnung, dass du damit etwas zu tun hattest. Ich habe mich sehr damit identifiziert. Das galt für viele von uns. Das waren wohl verrückte Zeiten damals. Es war eine Schande, sagte sie mit Nachdruck, dass man so etwas zugelassen hat. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr getan habe.
Und wie es damals vor dem Karfreitagsabkommen von 1998 an der eigentlichen Grenze aussah, das hören wir gleich noch genau. HR2 Kultur, der Tag. Seit 20 Jahren ist diese Grenze nun offen, man kann sie kaum noch erahnen. Unsere Fernsehkollegin Hanni Hüsch hat eine Reise an der 500 Kilometer langen Grenze gemacht und so sieht es dort heute aus. Wir hören ein paar Ausschnitte aus ihrer Weltspiegel-Reportage.
Sausama, grüne Hügel, verstreute Dörfer, die Briten nannten diese Gegend Banditenland. Sie bot den Kämpfern von der IRA, der irisch-republikanischen Armee, Unterschlupf. Hier waren ihre Bombenziele, Grenzanlagen, Zollstellen, britische Kasernen. Mit dem Friedensabkommen von 1998 verschwand die verhasste britische Präsenz. Aus den Kämpfern und Killern wurden Farmer und Schmuggler. Einige sollen jetzt ein Vermögen machen mit Zigarettenschmuggel auf den Farmen in Großbritannien mit der Hintertür nach Irland. Offen redet keiner. Die IRA-Kämpfer von früher haben immer noch Macht und Waffen. Es hat sich viel verändert in den letzten Jahren in Nordirland. Die einstige Unruheprovinz ist ruhiger geworden. Nord und Süd sind zusammengewachsen. auch, weil beide Länder Teil der EU sind. Gerade erst haben sie wieder die Fähre über den Carlingford Loch eröffnet. 70 Jahre gab es keine. In Nordirland wollte die Mehrheit den Brexit nicht.
Die Dinge haben sich doch so positiv verändert. Wir können hingehen, wohin wir wollen. Frei denken, was wir wollen. Wir können nach Irland gehen oder auf den Kontinent mit unserer Gesundheitskarte. Wir haben die gleiche Lebensmittelqualität und gleiche Umweltstandards. Wir wollen nicht zurück.
Nicht zurück zu Kontrollen und Straßensperren, zu den Zeiten mit 20 schwer bewachten Übergängen. Heute führen 280 Straßen über die unsichtbare Grenze. Die Zollhäuschen irgendwo im Nirgendwo anrührend gestrig. 30.000 Menschen überqueren jeden Tag die Grenze, um auf der jeweils anderen Seite zu arbeiten.
Wir wissen nicht, was passiert. Bekommen wir am Ende doch eine harte Grenze und müssen uns wieder ausweisen, jedes Mal, wenn wir über die Brücke kommen. Wir sind nervös, auch wegen der Unruhen früher. Da wollen wir nicht mehr hin. Wir wollen Sicherheit.
Nur das Wetter könnte besser sein, aber das ist eigentlich niemals Thema für einen Iren, egal ob aus dem Norden oder dem Süden und schon gar nicht, wenn er Angler ist. Loch Melvin, auch so ein See, durch den irgendwo in der Mitte die Grenze verläuft. John und sein Kollege Porrick McDermott wollen zeigen, wie absurd es ist, hier Grenzen zu ziehen.
Wir sind sicherlich genau in der Mitte. Aber ist das Nord oder ist das Süd? Sagen wir es so. Es ist wunderschönes Irland.
Declan hat einen Busausflug für Iren und Nordiren organisiert. Mehrfach überquert der Bus auf der Reise die Grenze. Dorf für Dorf sammelt Declan junge Leute ein. Die ersten sind in Irland zugestiegen, dann machen sie auch in einem protestantischen Dorf im Norden Halt. Ich bin Katholik, ja ich auch. Na und der ist von der anderen Seite, sprich Protestant und von der Frage klar genervt. Es ist kein weiter Weg bis zur nächsten Eskalation. Nordirlands Versöhnung braucht Zeit, Langmut und Geld auch für solche Ausflüge. Und es braucht die offenen Grenzen, sagt Declan.
Im schlimmsten Fall kehren wir zurück in die alten Schützengräben. Die Trennung verschärft sich, die Mauern bleiben, weil es wieder weniger Möglichkeiten gibt, ins Gespräch zu kommen, zusammenzuarbeiten und auch zu akzeptieren, dass es Differenzen gibt.
Die Menschen also wollen nicht zurück in die Zeiten der Grenzkontrollen, aber genau das könnte ihnen bald bevorstehen. Also überschreiten wir jetzt mal die noch offene Grenze, betrachten den Konflikt von der irischen Seite aus. Derek Scully ist Deutschlandkorrespondent der Zeitschrift Irish Times. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was glauben Sie, welche Folgen hätte es für die Region, wenn dort wieder Grenzkontrollen eingeführt würden?
Katastrophe, würde ich sagen. Also das Schlimmste ist, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr als 2 Monate, um uns für eine Ungewissheit vorzubereiten. Das ist gerade das Dilemma, in dem Irland steckt. Bisher wollten sie nichts von einer harten Grenze wissen. Sie haben gesagt, das ist politisch nicht vorgesehen. Dieser Friedensvertrag sieht es nicht vor. Bisher haben alle gesagt, wir wollen das nicht. Aber wenn es zu einem harten Brexit kommt, dann kommt es sehr wohl zu einem EU-Außengrenze, und zwar einer sehr harten EU-Außengrenze. Und dann ist die Frage, was tun? Und die Iren sagen, wir wissen es nicht.
Ja, und sind Sie denn irgendwie technisch darauf vorbereitet? Man kann ja so eine Grenzkontrolle bei 500 Kilometern auch nicht über Nacht organisieren.
Nee, das ist es. Also ich glaube, man wird es nie richtig organisieren, außer wenn irgendjemand sagt, irgendwelche Mauer zu errichten. Und das wollen wir auch nicht. Nee, es ist nicht zu spaßen. Also es quert durch ländliche Gebiete, also Straßen überqueren die Grenze mehrmals. Das geht eigentlich. Nee, also technisch ist es nicht machbar. Und seit 2 Jahren hören wir irgendwie leichte Sprüche aus Westminster, das lässt sich alles technisch organisieren. Das lässt sich nicht technisch organisieren. Ich war vor Weihnachten an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine, weil das ist eine harte Außengrenze. Und sie haben alle Technik, die man vorstellen kann, Kameras und Sensoren und alles und Computers und Sachen, die alles ablesen können und so. Und trotzdem warten die LKWs da 24 Stunden. Also Technik lässt einiges leichter machen, aber ohne Kontrollen geht es gar nicht. Und das ist genau diese Rätsel, dieser Dilemma. Und ich muss sagen, nicht um Genugtuung zu sein, aber es ist schon 2016 darauf hingewiesen von Dublin. Sie haben gesagt, lass uns diese nordirische Sache als allererstes klären, weil wenn das am Ende kommt, dann wird das bitter für allen ausgehen. Und das dachten wir, wurde geklärt, aber die Briten haben anderes gedacht.
Also jetzt droht der harte Brexit und es wird am 1. April und auch am 10. und auch am 30. April noch genauso aussehen wie heute dort?
Das wissen wir nicht. Also die Regierung, also öffentlich sagt sie bis heute, gestern gab es ein bisschen Aufregung, weil die Kommission hat einfach das öffentlich gemacht, was juristisch Fakt ist, dass ab dem 29. März ohne Vereinbarung ist das eine Außengrenze und eine Außengrenze muss kontrolliert werden. Das ist eine EU-Außengrenze. Die Leute in Polen, die Grenze zur Ukraine schützen, wären sauer, wenn da irgendwie im Westen eine Lücke bestehe. Und das hat die Leute in Irland wirklich durch die Palme gebracht, weil sie gesagt haben, das ist politisch unverantwortlich, aber juristisch ist es Fakt. Und die Regierung sagt hinter vorgehaltenen Hand, ja, wir wollen es nicht, aber um unsere europäischen Nachbarn nicht zu verprellen, werden wir irgendwann verpflichtet, diese Grenze zu schützen. Wie das gehen soll und was das für politische und auch einfach für den Wohlstand unseres Landes, so viel Exporten. Wir haben gar nicht davon geredet, dass so viel Waren, also fast ein Drittel unserer ganzen Waren gehen über Großbritannien nach Europa. Und wenn es da Grenzen gibt, also wir haben bisher nur von der nordirischen Grenze, aber wenn diese Waren nicht über LKWs und Großbritannien nach Kontinentaleuropa gehen, das ist für die irische Volkswirtschaft auch katastrophal. Also wir dachten, dass die EU für uns war eine Gelegenheit, die wir zumindest genutzt haben, unsere historische Abhängigkeit vom Vereinigten Königreich zu lösen. Und jetzt sehen wir eine Frage, wo wir wieder in eine Geiselnahmesituation kommen. Und das ist für die Leute in Irland, als auch die Leute in Nordirland, einfach unglaublich, dass es so weit kommen könnte.
Also Irland bleibt ja in der EU, aber der Warenstrom geht großenteils eben durch Großbritannien. Das kann man nicht einfach umlenken?
Das versuchen wir jetzt. Also die Häfen werden aufgebaut und so weiter und mit Containerschiffen und so weiter. Aber das dauert alles so lange. Also die gewohnten Wege sind inzwischen sehr riskant. Sie bauen immer noch weiter, aber vor allem für Frischwaren ist es sehr schwierig. Das ist sehr eine Frage der Zeit und zum Beispiel Austern für einen Feinschmeckerladen in Paris. Also sie wissen ganz genau, wie lange es dauert jetzt und jede Stunde zählt bei solchen Frischwaren. Man kann die kühlen. So andere Waren müssen wir schauen, aber Irland exportiert nicht nur Milchprodukte, sondern auch technische Sachen und Pharmaprodukte, also die Tabletten, die sie vielleicht bei der Apotheke haben. Vielleicht kommen sie auch aus Irland und wenn das irgendwann zu Grenzkontrollen kommt, vielleicht werden die Waren für ganz Europa knapp. Und also ist es nicht nur eine irische Sache. Und bisher war die EU sehr solidarisch. Fast alle Länder haben gesagt, das ist unser Problem auch. Aber jetzt, wo es hart auf hart kommt, werden wir sehen, was für Verbündete wir haben in Europa. Weil auf jeden Fall ist auf Großbritannien nicht mehr Verlass.
Nun hat Theresa May was Neues sich einfallen lassen. Sie bietet bilaterale Gespräche mit Irland an. Ich frage mich, was will sie denn ihren anbieten an neuen Dingen? Wie reagiert man?
Also inzwischen, also wir haben das Gefühl, Theresa May will wieder eine, also man hat das auch mit der EU, man möchte dringend mit der EU sprechen und dann, wenn man doch einen Samstag aufopfert, um mit Theresa May zu sprechen, hört man die Sachen, die man vor einer Woche und vor 6 Monaten schon im Fernsehen gehört hat. Das Problem ist, Großbritannien sagt nicht, wie sie die Zukunft vorstellen und bei bestem Willen, wenn man selber nicht in der Lage ist, sich vorzustellen, wie da eine Zukunft aussieht, ist niemand in der Lage, einem zu helfen und das ist genau das Problem. Und was Großbritannien Irland angeht, also wir sind nicht klar, was sie mit uns besprechen möchte. Also Irland sagt, Dublin sagt ganz korrekt, also wenn sie über Handel reden wollen, dann müssen sie mit Brüssel reden. Ob es Donald Trump ist oder Theresa May, also Brüssel ist die richtige Adresse für Handelsfragen. Und wenn sie über den nordirische Friedensabkommen sprechen wollen, also sie wollen irgendwie in letzter Minute eine Sache, die sehr mühevoll einen Frieden zu unserer Insel gebracht hat, wenn sie das einfach in ein langes Wochenende oder ein Eilverfahren ändern wollen, dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Der Frieden ist für uns in Irland ist viel zu wichtig, dass sie einfach schlecht vorbereitet in diese Krise rutschen. Da müssen sie was anderes einfallen lassen. Also die Iren bleiben hart, aber sie haben langsam das Gefühl, dass die anderen EU-Mitglieder ungeduldig werden und sie machen sich einfach Sorgen, dass wenn es doch hart auf hart kommt, dass die Iren nicht verraten, aber vielleicht im Regen stehen gelassen werden. Und das wäre für Irland, die so proeuropäisch ist, das wäre eine absolute politische Krise, geschweige von den wirtschaftlichen Folgen von so einen harten Brexit.
Manch einer vermutet ja, dass Frau May versucht, einen Keil zu treiben zwischen Irland und die EU. Kann das gelingen?
Und das hat sich seit 2 Jahren versucht, oder zumindest die harten Brexiteers. Diese Woche hat der Außenminister von Polen einfach öffentlich gesagt, naja, warum wollen wir nicht so eine zeitbegrenzte Backstop? 5 Jahre und bis dahin haben wir eine Handelsbeziehung vernünftig und dann sind alle glücklich und es wird keinen harten Brexit. Aber die Iren warnen seit 2 Jahren darüber. Sie sagen, wenn man eine zeitbegrenzte Backstop, dann werden sie einfach 5 Jahre lang unsere Zeit verschwenden, wie sie die letzten 2 Jahre unsere Zeit verschwendet haben. Und dann am Ende, ganz am Ende, werden sie sagen, ja, wenn wir keine günstigen Handelsbeziehungen bekommen, dann lassen wir Nordirland einfach baden gehen. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, dass Nordirland und der Friedensprozess zu einem Spielball in Handelsgespräche wird. Und deswegen wollen die Iren keine zeitbegrenzte Backstop, keine Garantien, außer eine völlige offene Garantie, dass London einfach ihre Verpflichtungen unter diesem Friedensabkommen von 1998, die bleiben bestehen, egal was Großbritannien für eine Zukunft innerhalb oder außerhalb der EU vorstellen kann.
Das heißt unterm Strich, die Stimmung ist schlecht und es breitet sich langsam Hektik aus, oder wie würden Sie das beschreiben jetzt?
Hektik ist untertrieben. Also heute Morgen bei uns in unserem nationalen Rundfunk, ein Minister wurde 15 Mal gefragt, was ist der Plan? Also was ist der Plan, wenn es zu einer harten Grenze kommt? Wer wird diese Grenze in Irland kontrollieren? Wie wird das kontrolliert? Was für Folgen hat das? 15 Mal wurde er gefragt und er konnte das nicht antworten. Und das ist, weil unsere Regierung natürlich, sie werden ihre europäischen Verpflichtungen nachgehen. Und wenn diese Grenze irgendwann kontrolliert werden muss, müssen sie irgendwie was einfallen lassen. Sonst das wäre ein Vertragsbruch und das wollen sie nicht. Sie müssen den Binnenmarkt aufrechterhalten, das ist klar. Aber sie spielen jetzt, sie haben die Boxhandschuhe ausgezogen und jetzt wird es richtig hart und richtig dreckig, befürchte ich, in den letzten Wochen vor dem 29. März.
Das war Derek Scully, Deutschland-Korrespondent der Zeitung Irish Times. Was wäre das für eine Welt, in der die Grenzen zwischen den beiden Landesteilen vielleicht wieder ähnlich aussehen wie damals vor dem Karfreitagsabkommen? Ist das alles schon in Vergessenheit geraten? 20 Jahre ist es her, aber offenbar ist es Zeit, daran zu erinnern. Hier noch ein Ausschnitt aus der Beschreibung von Joseph O'Connor.
In Kürze erreichen Sie den Grenzübergang. Fahren Sie langsam und blenden Sie die Scheinwerfer ab. Da sind wir, grinste er. Die besetzten Gebiete. Sie verzog ihr Gesicht zu einem ironischen Lächeln. Adios, Irlanda Libre. Über die Zufahrtsstraße zogen sich fluoreszierende gelbe Schwellen, durch die Fahrzeuge die Geschwindigkeit drosseln sollten. Die Autos wurden zwischen 2 hohen Metallwänden auf eine einzelne Spur geschleust, die auf eine dunkelgrüne, von Scheinwerfern bestrahlte Wellblechkonstruktion zuführte, von der sich eine Schranke und die diensthabenden Grenzer befanden. An dem Grenzübergang hatte sich ein kurzer Stau gebildet. Sie rollten unter der hochgestellten Schranke hindurch und in ein weiteres, umzäuntes Gelände, das wie ein kleiner Parkplatz wirkte. Den Zaun entlang standen Betonpfosten mit Überwachungskameras und weiteren Scheinwerfern, deren Lichtstrahlen kleine Pfützen von greller Weiße in der Dunkelheit bildeten. Rechts von ihnen waren Soldaten und RUC-Beamte dabei, einen Lastwagen zu durchsuchen, während der Fahrer daneben stand und eine Zigarette rauchte. Ein Beamter mit einem Klemmordner fragte ihn offenbar aus. Der Fahrer nahm immer wieder die Mütze ab, kratzte sich am Kopf und begann dann wie verrückt zu gestikulieren, als wolle er etwas erklären. An der hinteren Tür des Lastwagens tauchten jetzt 3 Männer in gelben Leuchtuniformen auf, die Taschenlampen schwenkten. Auf dem Rücken ihrer Jacken stand Zoll. Sie kletterten heraus, hockten sich auf den Boden und leuchteten mit ihren Taschenlampen die Achsen und Räder ab. 2 weitere Männer kamen aus dem Lastwagen, sie schleppten Holzkisten, die offenbar sehr schwer waren. Ein Soldat trat vor und hob die Hand. Über sein Gesicht zogen sich Linien schwarzer Tarnfarbe, den Rand seines Helms hatte er tief in die Stirn gedrückt. Er hielt eine Maschinenpistole im Arm. Aitken hielt an und kurbelte das Fenster herunter.
HR2 Kultur der Tag. London vs. Derry, die Grenze des Brexit. Das Risiko eines No-Deal-Brexit steigt mit jedem Tag und das bedeutet tatsächlich, nichts wäre geregelt. Theresa May lässt sich von all dem nicht beirren. Sie kündigt einen Plan B an, aber der hat sich im Grunde durch nichts von ihrem Plan A unterschieden. Also, was will sie denn nun? Jens-Peter Mackert.
Theresa May will den Brexit nicht noch einmal neu erfinden. Sie will versuchen, das Austrittsabkommen, das in der vergangenen Woche so krachend im Unterhaus gescheitert war, in einem zweiten Versuch doch noch durchs Parlament zu bringen. Sie will deshalb in den kommenden Tagen weiter mit den Oppositionsparteien reden, aber vor allem mit den Kritikern in ihrer konservativen Fraktion und mit der DUP, der Partei der nordirischen Protestanten. Danach dann will sie erneut nach Brüssel reisen, um mit der EU über mögliche Änderungen oder Ergänzungen zu reden. Ich bin weiter darauf fokussiert, die Unterstützung des Parlaments für ein Brexit-Abkommen mit der EU zu erreichen. Ich werde deshalb erstens die Abgeordneten in Zukunft stärker an den Verhandlungen beteiligen. Wir werden zweitens den Schutz der Arbeitnehmerrechte, der bisher durch die EU garantiert wurde, aufrechterhalten. Und drittens werden wir ausloten, wie wir eine Mehrheit dieses Hauses dafür bekommen können, keine harte Grenze auf der irischen Insel entstehen zu lassen. Die Premierministerin verband diese Ansage mit einer Geste an die etwa 3 Millionen EU-Bürger in Großbritannien. Sie können seit heute einen gesicherten Aufenthaltsstatus für die Zeit nach dem Brexit beantragen. Doch sie sollten für diesen Antrag eigentlich 65 Pfund zahlen. Ich habe die Kritik aus den Reihen der Abgeordneten und von der Organisation der EU-Bürger gehört. Ich erkläre jetzt, dass diese Gebühr entfallen wird, sodass es keine finanzielle Hürde mehr für die EU-Bürger gibt, die hier bleiben wollen. May verwarf in ihrer Rede vor dem Unterhaus die Alternativen zu einem Austrittsabkommen. Sie will nach wie vor keine erneute Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft und sie will nicht ausschließen, dass Großbritannien die Europäische Union ohne Abkommen verlässt. Ich will ein Abkommen, aber ich will auf keinen Fall die andere Alternative zum No-Deal, nämlich die Rücknahme unseres Austrittsantrags. Auch eine Verschiebung des Austrittstermins 29. März kommt für May nach wie vor nicht in Frage. Für den Oppositionsführer war dieser Auftritt der Premierministerin eine verpasste Gelegenheit. Labour-Chef Jeremy Corbyn meint, sie könne sich die Reise nach Brüssel sparen. Wie denn bitte sollten Gespräche jetzt im Januar etwas bringen, die im Dezember dort gescheitert seien?
What makes her think that what she tried to negotiate in December will succeed in January?
Und bevor er sich mit ihr an einen Tisch setze, müsse May erst einmal den No-Deal-Brexit vom Tisch nehmen. Jeremy Corbyn.
The first thing she must do.
Die Premierministerin muss endlich anerkennen, dass es im Unterhaus eine klare Mehrheit gegen den Austritt ohne Abkommen gibt. Schließen Sie den No-Deal aus und verschleudern Sie keine weiteren Unsummen für die Vorbereitungen auf diesen Fall.
Tja, aber was gibt es eigentlich noch zu verhandeln? Die Zeit verrinnt, jeder Tag zählt und Theresa May will neue Gespräche führen. Was bezweckt sie eigentlich damit? Wartet sie darauf, dass man in Brüssel die Nerven verliert und doch noch einknickt? In Brüssel spielt man den Ball kurzerhand zurück.
Don't look for answers to Brussels.
Suchen Sie die Antworten nicht in Brüssel. Jetzt ist höchste Zeit, dass London redet, nicht wir.
This is the moment for London to speak, not for us.
Stellt der sichtlich enttäuschte EU-Kommissionssprecher Margaritis Skinners fest. Jens Geier, Vorsitzender der deutschen Sozialdemokraten im EU-Parlament, nennt Mays Rede eine Luftnummer. Und auch der langjährige EU-Parlamentarier Elmar Brok glaubt, auch Mays Plan B werde die Gemüter in Großbritannien nicht beruhigen.
Das ist schon erstaunlich. 3 Jahre Brexit-Diskussion und Regierung und Opposition haben wir bisher nicht miteinander geredet. Eigentlich müssen die jetzt wirklich endlich zu einer gemeinsamen Position kommen, über die man verhandeln kann.
May will einen Brexit ohne Abkommen nach wie vor nicht ausschließen. Zugleich aber erteilt sie einem zweiten Referendum zum britischen EU-Austritt erneut eine Absage. Als vernagelt bezeichnet der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann die Situation. Theresa May habe mit ihrem sogenannten Plan B keine echte Alternative angeboten.
Sie verstrickt sich weiter in die Widersprüche, in denen sich die britische Politik befindet. Keine Auflösung, sie spielt auf Zeit.
Und das hält Bullmann gerade mit Blick auf den größten Knackpunkt des Brexit-Deals für gefährlich. Denn May hatte im britischen Parlament deutlich gemacht, sie wolle die schwierige Irland-Frage wieder aufmachen. Dabei dreht sich alles wieder um die Garantie einer offenen Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, den sogenannten Backstop. Die Klausel war einer der Gründe dafür, dass das britische Unterhaus das Austrittsabkommen vorige Woche mit großer Mehrheit ablehnte, weil offene Grenzen fürs Erste eine Zollunion bedeuten. Und dabei fürchten die Brexit-Hardliner, dass Großbritannien dadurch auf Dauer im Orbit der EU gehalten werden könnte. Andererseits sind sich EU und Großbritannien einig, dass eine feste Grenze zwischen Irland und Nordirland neue Gewalt in der früheren Bürgerkriegsregion anfachen könnte. Schlagbäume und Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland will die EU der 27 aber unbedingt vermeiden. Erst recht nach dem jüngsten Autobombenanschlag von Londonderry. Kurzfristig hat das Thema Backstop aber auch in der Europäischen Union zu Rissen geführt. Wegen eines drohenden harten Brexit ohne Vertrag gab es erstmals offen ausgetragenen Streit über mögliche Zugeständnisse an Großbritannien. Noch ehe May ihre Änderungsvorschläge präsentiert hatte, plädierte Polens Außenminister Jacek Czaputowicz dafür, dem britischen Drängen nachzugeben und die Garantie für eine offene EU-Grenze zu Nordirland für 5 Jahre zu befristen. Sofort widersprach die irische Regierung, die einen zunehmend brüchigen Frieden auf der Insel befürchtet. Und EU-Kommissionssprecher Margaritis Skinas beeilte sich, die Aussage des polnischen Außenministers als Einzelmeinung darzustellen. Auf echte Brüsseler Zugeständnisse zum Backstop darf sich Theresa May also offenbar keine Hoffnungen machen. Die europäischen Partner werden das EU-Mitglied Irland nicht im Stich lassen, nur um die harten Brexiteers im Unterhaus zufriedenzustellen. Belgiens Außenminister Didier Reinders betonte in Brüssel, wir sind im Moment alle Iren.
So we are, if I may, we are all Irish for the moment.
Alexander Göbel aus Brüssel mit den Reaktionen auf den sogenannten Plan B von Theresa May. Europa steht in diesem Konflikt an der Seite der Iren, logisch, die bleiben ja im Club, die Briten wollen raus. Und nun schauen wir uns das Dilemma aus britischer Sicht an. Graham Lucas ist freier Journalist aus Großbritannien, er lebt in Bonn. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also Nordirland galt lange als der Hinterhof von Großbritannien, kann man sagen. Man hat ihn mehr oder weniger vergessen. Ist denn das bei den Brexit-Verhandlungen wieder passiert? Hat man das Nordirland-Problem einfach unterschätzt?
Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, wir haben zunächst einmal, sollte man sich in Erinnerung rufen, wir haben zunächst einmal nicht gewusst, was Brexit eigentlich bedeutet im Jahre 2016. Also es gab im Referendum durchaus Stimmen auf der Seite der Brexiteers, dass wir im Binnenmarkt bleiben oder in einer Zollunion. Und diese Verhärtung der Position, dass es einen harten Brexit geben sollte, diese Idee hat sich erst später herauskristallisiert und ist eigentlich so richtig Gift geworden für die ganzen Verhandlungen, seitdem Theresa May ihre Mehrheit bei den Unterhauswahlen im 2017 verloren hatte.
Deshalb gibt es ja immer lauter auch die Forderung, man bräuchte eigentlich ein zweites Referendum, denn bei dem ersten Referendum wussten die Leute nicht, um was es wirklich geht.
Ja, so ist es. Also die Menschen haben mit Sicherheit gedacht, ja, wenn wir aus der Europäischen Union ausscheiden, so wird suggeriert, dann lösen wir viele Probleme. Und erst nachher haben einige gedacht, ja, Moment mal, so stimmt das wiederum auch nicht. Es gab sehr viele Gründe für den Brexit, die überhaupt nichts mit der Europäischen Union zu tun hatten. Und das haben natürlich in den vergangenen Monaten, als wir immer weiter in Richtung No-Deal-Brexit gerutscht sind, haben immer mehr Menschen gemerkt, dass es vielleicht doch nicht das ist, was sie wollten.
Nun müssen wir nochmal auf diesen Vertrag zu sprechen kommen. Also es gibt ihn ja, 600 Seiten dick. Sie hat ihn mit der EU ausgehandelt, aber er ist im britischen Unterhaus vor allem wegen dieser Backstop-Klausel gescheitert. Da müssen wir nochmal drauf schauen. Also eigentlich war das ja nur eine Notfallklausel, falls man in der Übergangszeit keine Regelung im Grenzbetrieb hinkriegt. Klingt doch eigentlich alles vernünftig.
Ja, aber es kollidiert massiv mit einer Kernforderung der Hardliner bei den Konservativen. Denn für sie, es schwebt ihnen etwas vor wie ein Singapur-Modell. Also dann werden die Leute natürlich sagen, ja, was ist denn das? Mhm. Aber das sind so halt Leute, die sagen, es müssen niedrige Steuer, niedrige Löhne, niedrige Standards geben. Und einer der Brexiteers, also der Jacob Rees-Mogg, hatte sogar davon gesprochen, wir sollten uns eher an unsere Exportmärkte orientieren, wenn wenn es um Standards geht, und hatte dann als Beispiel Indien genannt. Nun, wir können uns vorstellen, ohne die indische Wirtschaft oder das Land und die Standards beleidigen zu wollen, wir können uns vorstellen, dass die nicht den Standards der Europäischen Union entsprechen, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder bei der Herstellung von Lebensmitteln. Und das eröffnet ein ganz neues Spiel, denn wenn Großbritannien nicht mehr in der Zollunion ist und beginnt Freihandelsabkommen mit lauten neuen Partnern aus aller Welt und Lebensmittel zu importieren und diese Grenze offen ist in Irland, dann können natürlich allerlei Produkte, die den europäischen Anforderungen nicht entsprechen, einfach über diese Grenze. Deswegen muss die Grenze zu. Und das Problem aus Sicht der Brexiteers ist, dass solange Großbritannien in der Zollunion bleibt, diese Freihandelsabkommen nicht möglich sind. Also Großbritannien bleibt sozusagen gefangen im Umlauf der Europäischen Union und kann eigentlich nicht das Kernziel des Brexits erfüllen.
Aber das hätte man doch eigentlich alles vor 2 Jahren schon wissen können, oder?
Ja, das hatte man schon durchaus wissen können und es hat auch Warnungen gegeben, aber sie wurden ja nicht so ernst genommen und es hat damals, kann ich mich sehr gut daran erinnern, sogar Stimmen gegeben von den Hardlinern, die gesagt haben, ja, die Republik soll sich einfach wieder an uns anschließen, wir gehen gemeinsam raus und solche Sprüche. Also man darf auch nicht unterschätzen, wie diese Leute denken, in welche sagen wir mal, geistigen Zustand sie sind. Also sie glauben wirklich, dass sie Großbritannien zurückversetzen, fast in imperiale Zeiten, wo sie bestimmen, was geschieht. Und vor allen Dingen, wie sie angedeutet haben, Großbritannien hat immer die Republik Irland als gewissermaßen als ein Hinterhof betrachtet und man hat einfach gedacht, man kann die Republik überfahren. Und deswegen versucht die Frau May immer noch, bilaterale Gespräche mit Dublin zu führen, obwohl ganz klar ist, dass das nichts bringen wird.
Glauben Sie, ein No-Deal-Brexit lässt sich jetzt überhaupt noch verhindern?
Also die große Entscheidung könnte nächste Woche fallen, aber ich rechne an und für sich schon mit einer Hängepartie, die bis zur letzten Minute geht. Also diese Vorstellung, dass man noch am 28. März darüber verhandelt, ist doch durchaus möglich, also vorstellbar. Aber nächste Woche ist was sehr Wichtiges. Also es wird, die Regierung wird einen Antrag ins Parlament bringen und lässt zu, dass dieser Antrag geändert wird. Und die Labour-Partei unter Jeremy Corbyn hat schon angekündigt, es gibt eine Initiative von der Abgeordneten Yvette Cooper. Und diese Änderung wird, wenn sie angenommen wird, durch eine übergreifende Mehrheit im Parlament, denn sie wäre für die Hardliner überhaupt nicht akzeptabel, sie würde dann die Tür aufstoßen zu einer Zollunion auf Dauer oder möglicherweise auch zu einem zweiten Referendum. Das heißt, nächste Woche könnte Frau May konfrontiert werden mit einer übergreifenden Mehrheit, die sagt, so wie Sie das wollen, wollen wir nicht, dass das ehrwürdige Parlament sagt, wir wollen einen anderen Weg gehen. Und dann wird die entscheidende Frage sein, wird sie das akzeptieren? Und es gibt ja schon den einen oder den anderen Politiker in Westminster, der denkt, das ist vielleicht für sie der Ausweg. Denn damit wäre sie nicht mehr Geisel der Hardliner in der eigenen Partei. Damit könnten sie vielleicht noch sogar an der Macht bleiben und sagen, okay, dann versuche ich nochmal mit einem Brexit nach diesen Vorstellungen, beispielsweise eine Zollunion auf Dauer, wenn ich eine parlamentarische Mehrheit hinter mir habe. Ich denke, die Europäische Union würde diesen Vorschlag wahrscheinlich dankend aufgreifen, aber der Preis für Frau May wäre die Spaltung der eigenen Partei. Und sie wird natürlich sehr wohl überlegen müssen, ob sie diesen Schritt geht. Denn für sie als Politiker, als Premierministerin muss sie natürlich überlegen, wie behalte ich die Macht in der Hand? Wie kann ich vermeiden, dass auf einmal wieder ein Misstrauensvotum kommt und ich gestürzt werde? Also es ist für Sie eine extrem prekäre Situation.
Das war der britische Journalist Graham Lucas. Vielen Dank. Wird es also eines Tages doch wieder Grenzkontrollen geben zwischen der Republik Irland und Nordirland? Vielleicht auch Schikanen? So beschreibt es Joseph O'Connor in seinem Roman Irish Iron Blues.
Der Feldwebel bückte sich noch tiefer und starrte zu Ellen hinüber. Regen strömte am Schirm seiner Mütze hinab. »Und was ist mit Ihnen, Gnäfrau?« Ellen sah ihn an. »Was soll mit mir sein?« Sein Gesicht war ausdruckslos. »Kann ich vielleicht irgendwelche Ausweispapiere sehen?« Sie wandte sich ab und sah geradeaus, verschränkte die Arme entschlossen. »Ich habe keine. Keinen Führerschein, keine Kreditkarte, nichts dergleichen. Aber Sie müssen doch irgendetwas haben, was Sie vorzeigen können. Nein.« »Ihre Tasche ist vor kurzem in Dublin gestohlen worden«, erklärte Aitken. »Alle ihre Papiere und persönlichen Sachen waren darin.« Der Feldwebel schüttelte mitfühlend den Kopf. »Also wirklich so ein Ärger.« »Aber ich kann für Sie bürgen«, sagte Aitken. »Ja, natürlich.« Er nahm ein kleines Notizbuch heraus und zog einen Stift aus der Tasche, bevor er sich wieder herunterbeugte, um mit Ellen zu sprechen. »Darf ich Sie bitten, einen Augenblick auszusteigen?« »Gibt es ein Problem?«, fragte Aitken. »Gar nicht. Wir müssen Sie nur um ein klein wenig Geduld bitten, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich würde gern einen Blick in Ihren Wagen werfen.« Ellen fuhr herum und sah ihn wieder an. Ihre Augen verengten sich zu zornigen Schlitzen. »Was um alles in der Welt finden Sie so toll daran, uns hier zu schikanieren?« Er setzte einen Ausdruck gespielter Ungläubigkeit auf. »Was gibt Ihnen das Recht dazu? Diese Uniform, ja?« »Ellen, bitte«, Aitken seufzte. Das Lächeln des Feldwebels verschwand. »Steigen Sie aus dem Auto aus. Jetzt. Sofort.«
So war das damals an der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Und man kann es nicht oft genug sagen, der Konflikt forderte in 30 Jahren etwa 3.500 Menschenleben und 40.000 Verletzte. Bis zu dem Tag, als das sogenannte Karfreitagsabkommen geschlossen wurde, das ist nun ziemlich genau 20 Jahre her. Der damalige Premier Tony Blair war sich bei der Unterzeichnung bewusst, dass es ein historischer Augenblick ist.
It's not a day for sort of soundbites, really. We can leave those at home, but I feel the hand of history upon our shoulder.
Heute ist kein Tag für große Worte, aber ich fühle, die Hand der Geschichte liegt auf unseren Schultern. Der britische Premierminister Tony Blair war damals erst ein knappes Jahr im Amt, aber er wusste schon genau, wie man mit den richtigen Worten Politik verkauft. Am Karfreitag 1998 gegen 17 Uhr traten er und sein irischer Amtskollege Bertie Ahern in Belfast endlich vor die Presse, um einen Plan für dauerhaften Frieden in Nordirland zu präsentieren. Kernpunkt des Karfreitagsabkommens war das Konsensprinzip. Der Status von Nordirland kann demnach nur nach einer mehrheitlichen Volksabstimmung geändert werden. Für Tony Blair der Anfang der Aussöhnung, aber auch Auftrag an die früheren Konfliktparteien, ihren Feinden freundschaftlich die Hand zu reichen.
Even now, this will not work unless in your will and in your mind you make it work. Unless we extend the hand of friendship to those who were once foes.
Im Mai 1998 bestätigten die Menschen in Irland und Nordirland in zwei unabhängigen Referenden, dass Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs bleiben sollte. Nordirland bekam die Selbstverwaltung zurück mit einer doppelten Regierungsspitze. Ein britischer Loyalist und ein irischer Republikaner arbeiten zusammen als Ministerpräsidentenpaar. Viele wichtige Fragen waren im Karfreitagsabkommen zunächst ungeklärt geblieben. Größter Streitpunkt: die Entwaffnung der IRA-Untergrundkämpfer und der protestantischen Paramilitärs. Daran zerbrach in den folgenden Jahren auch immer wieder die Selbstverwaltung, die zeitweise ausgesetzt wurde. Im Juli 2005 erklärte die IRA den bewaffneten Kampf dann überraschend für beendet. Der ehemalige IRA-Mann und Sinn Féin-Politiker Gary Adams sagte, es gäbe keinen Weg zurück zu verfehlter Politik und dem Leid, das alle Menschen in Nordirland satt hätten.
There is no going back to the failed policies, no going back to all of the difficulties suffered by every section.
Aber auch 15 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen trennen sogenannte Friedensmauern mit Stacheldraht katholische und protestantische Wohngebiete in Belfast und der Friede ist brüchig. Immer im Juli, wenn Protestanten und Katholiken mit ihren traditionellen Märschen durch die Stadt ziehen, fliegen in Belfast oder Londonderry Steine und Autos gehen in Flammen auf. Trotzdem, Nordirland ist sehr weit gekommen, meint der Konfliktforscher John Bew vom University College London. alles sei einfach besser als früher.
This is a lot better than it was. Let's have a quite slightly nauseous political settlement.
Man kann es abstoßend finden, dass hier plötzlich Menschen zusammen regieren, die früher gewalttätig waren und sich gegenseitig umgebracht hätten. Aber das ist viel besser als diese grauenvollen Jahre, in denen zahllose unschuldige Menschen getötet wurden. Dahin will niemand zurück.
Nobody wants to go back to that.
Gabi Biesinger erinnert an das Karfreitagsabkommen aus dem Jahr 1998. Und ist es jetzt gefährdet? Nach der Autobombe von Londonderry muss man diese Frage stellen. Bei mir im Studio ist jetzt der Irland-Experte Dr. Bernhard Moltmann. Er war lange bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und er hat das Buch geschrieben Nordirland, das Ende vom Lied. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Sie haben sich intensiv mit dem Friedensprozess befasst und auch mit dem Karfreitagsabkommen. Das wurde ja damals auch den Menschen zur Abstimmung vorgelegt. Wer hat denn eigentlich mehr zugestimmt damals, die Menschen im Nordirland oder Irland?
Die Zustimmung in der Republik Irland war mit 94% sehr viel höher als im Norden. Immerhin im Norden fanden sich 75% der Menschen für dieses Abkommen. Allerdings ist deutlich, dass unter den nationalistisch orientierten Wählerinnen und Wählern im Norden das Abkommen auf sehr viel größeren Anklang stieß als bei den unionistischen, also an Großbritannien orientierten Wählerinnen und Wählern. Bei dieser Gruppe waren es nur knapp über 50%, während es bei den nationalistischen, an der Republik orientierten Wählern doch insgesamt mehr als 90% waren.
Nun war es lange friedlich oder haben wir das nur nicht mitgekriegt, dass da ein Konflikt schwelt?
Der Konflikt schwelt, aber er ist ein eingefrorener Konflikt. Und wie vorhin schon Duncan Morrow sagte, es ist im Grunde eine gespaltene Gesellschaft entstanden. Das heißt, gesellschaftliche Gruppen mit unterschiedlichen politischen Orientierungen, mit unterschiedlichen historischen Narrativen leben nebeneinander her. Man teilt sich bestimmte Räume, bestimmte Möglichkeiten, bestimmte öffentliche Dienste, aber man macht es nicht gemeinsam. Und das, was Tony Blair sagte, dass man die Hand ausstreckt auf die andere Seite und gemeinsam eine Zukunft baut, das ist vollkommen erstickt. Im Gegenteil, es ist eigentlich erkaltet.
Woran liegt das? Warum ist das erstickt?
Das erstickt an der Fruchtlosigkeit und daran, dass, wie die ganze Geschichte, die wir heute Abend gehört haben, Nordirland eigentlich zum Spielball jetzt der englischen Politik gemacht worden ist. Und die englische Regierung, aber auch andere, man muss auch sagen, die irische Regierung, das Interesse am Friedensprozess verloren haben. Es kümmert sich keiner mehr um den Frieden. Und der Friedensprozess ist, wie ein Berater von Tony Blair mal gesagt hat, wie ein Fahrrad. Das muss ständig in Gang gehalten werden. Und wenn es nicht in Bewegung ist, dann kippt es um. Und den Zustand haben wir erreicht.
Und was bedeutet umkippen? Befürchten Sie, dass es auch wieder gewalttätig werden könnte?
Nein, aber es erstarrt und die Lager ziehen sich zurück und die Spaltungen werden sich vertiefen. Und beide Seiten, sowohl die Unionisten als auch die Nationalisten, sitzen in ihren argumentativen und politischen Bunkern und warten nur darauf, dass die andere Seite sich eine Blöße gibt, um dann zu attackieren.
Aber gut, Sie sagen nein, Sie befürchten nicht, dass es gewalttätig wird. Das ist ja immerhin etwas Positives. Wie kommen Sie zu dieser positiven Einschätzung?
Ja, das Gewaltniveau, darauf haben ja die nordirischen Stimmen in dieser Sendung auch schon hingewiesen, hat es in den letzten Jahren erheblich abgenommen. Die Menschen sind es wirklich leid. Wenn Gewalt ausgeübt ist, ist es inzwischen eine Gewaltkriminalität, die von Schmuggel, Drogenhandel und solchen Geldwäschereigeschäften lebt, aber sich kaum noch mit politischen Zielen legitimieren lässt.
Und wo sehen Sie jetzt den Zusammenhang zwischen der Brexit-Diskussion und dem Friedensprozess?
Die Brexit-Diskussion legt sich auf alles drauf und wie die Sendung ja deutlich gemacht hat in ihren verschiedenen Facetten, reißt eigentlich alte Bilder und alte Wunden wieder auf und mobilisiert damit Klischees, mit denen sich die verschiedenen Gruppierungen identifizieren können. Und wenn der Anschlag von Derry jetzt vom 19. Januar einen Effekt gehabt haben wird, dann den, dass er zeigt, es gibt noch Widerstandsmöglichkeiten gegen das, was die Londoner Politik rücksichtslos auf unserem Rücken austrägt.
Der Irland-Experte Dr. Bernhard Moltmann, vielen Dank. Dieser Programmhinweis ist unabhängig von Brexit oder nicht Brexit. Nächste Woche könnte wichtig sein, wenn das Parlament in London das Ruder vielleicht übernimmt. Wir haben es gehört, aber die Zeit wird knapp. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.